Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Was mir klar geworden ist, die erste Musik, die mich wirklich beeindruckt hat, als ich sowas wie 5 war und in der Küche das Transistorradio laut an war und ich hörte die Worte, die mich für immer verändert haben und ich dachte, wer immer das geschrieben hat, weiß um die Mysterien des Universums. Ich werde diesem Ruf folgen von nun an. Und das Lied, was dort laut plärrte, war Oh baby, baby, balla, balla. Oh baby, baby, balla, balla. Oh baby, baby, balla, balla. Eine Berliner Band. So und die Regenbogen oder Rainbows. Und dann der Mittelteil. Balla, 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 balla. Akkordwechsel. Balla, balla, balla. Ich dachte, wow. Genau. Warum hat mir das noch nie jemand gesagt bis jetzt?
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bokelberg-Erfahrung und ich freue mich ganz besonders über meinen heutigen Gast. Uns verbindet ein minimales Zeitfenster gemeinsamer Vergangenheit, als ich nämlich mal in Hamburg gelebt habe und wir so halbwegs Nachbarn waren und uns dann regelmäßig zu Videospielnächten, muss man ehrlicherweise sagen, getroffen haben. Das war fantastisch, aber davon abgesehen war er schon immer für mich einer der wichtigsten Künstler und wichtigsten Musiker, der mich mein Leben lang begleitet hat. Tausende seiner Lieder sind in meinem Kopf Aphorismen, mit denen ich meinen Alltag bestreite. Ich finde, Live-Konzerte sind von ihm eine wahre Erfahrung, muss man ehrlicherweise sagen. Und deswegen bin ich ganz besonders froh und stolz, dass er heute hier bei mir ist, um über sein neues Album und alles andere zu sprechen. Herzlich willkommen, Bernd Begemann.
Nils, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Wir haben uns lange nicht mehr, wir haben das letzte Mal gesehen, als du hier warst, ne?
Ja, wir haben über Star Trek Filme gesprochen.
Genau, wir haben über, ich habe es hier auch irgendwo stehen, wir haben über... Da, du warst nämlich bei WIMAF mit dem Podcast von Maria und mir und da haben wir über Star Trek, das unentdeckte Land, gesprochen.
Das war der 6. Teil.
Ich glaube auch, ja.
Ich habe versucht, euch beizubringen, dass bei Star Trek immer die geraden Zahlen die besten Filme sind.
Bist du noch Star Trek-Fan?
Wie kann man das nicht sein? Ich würde sagen, alle Menschen, die generell eine konstruktive Weltanschauung haben, ja, die sich für Verbesserungen einsetzen, sind auf eine Art Star Trek-Fans.
Und die aktuellen Serien, also Discovery und so, guckst du die auch?
Ja, natürlich. Ja.
Wie findest du das? Discovery fand ich ganz gut.
Ja, alles, da müssten wir zu sehr ins Detail gehen und dann das würde diesen Podcast sprengen. Ich finde es ja immer interessant, was zu gucken. Also es passiert fast nie, dass ich aus dem Kino gehe, auch wenn ich super uneins bin mit den Filmemachern. Ja. Zum Beispiel Anatomie eines Falls. Alle finden das ja so toll. Ich fand das visuell so trist. Ja. Das sieht aus wie ein fucking ZDF-Fernsehspiel. Nichts gegen ZDF-Fernsehspiele, aber das ist so trist. Und da muss ich sagen, Sandra Hüller ist bestimmt eine tolle Schauspielerin, aber irgendwas triggert sie in mir. Diese verpuzzelte Art von ihr macht mich wahnsinnig. Gibt niemand, der mich so nervt. Das ist eine Leistung, weil ich sonst immer alles runterschlucke. Und auch immer was Gutes finde, auch wenn es objektiv gesehen mies ist.
Ich habe neulich Avatar 2 gesehen.
Ja.
Das fand ich sehr schmerzhaft. Da kann ich nichts objektiv gut dran finden.
Ja, aber Nils, wenn du am Eröffnungswochenende in einem vollbesetzten Kino mit einer guten Projektion unter lauten traurigen Vorstädtern säßest, die von diesem Film emporgehoben wurden, ja, würdest du das auch anders sehen? Also wenn du das, allein zu Hause guckt, ist es mies. Und ich weiß auch, diese ganzen Kritikpunkte, oh, sind schon wieder seine Kinder entführt worden. Ja. Oh, jetzt muss er wieder irgendwo hin, weil seine Kinder ja wieder entführt wurden. Das glaube ich dreimal in diesem Film. Ja. Ich habe es nicht mitgezählt. Aber Avatar 2, weshalb der Film weltweit so ein Erfolg ist und was auf so einer Ebene die ernstzunehmende Kulturkritiker wie wir nicht wirklich verstehen. Es ist eine Migrations- und Flüchtlingsgeschichte. Es geht im Grunde um eine Flüchtlingsfamilie, die in einer fremden Umgebung klarkommen muss. Wir sind super situierte Mitteleuropäer. Immer wenn ich umgezogen bin, war es in einem noch geileren, noch besseren Stadtteil mit noch mehr interessanten Peoples und Nachbarn. Nein, ganz ernsthaft, ich bin echt froh, dass ich nicht mehr in im Hamburger Mitte leben muss. Ja. Das macht mich tierisch nervös, all diese kreativen Leute um mich kommen. Ich möchte mit ordentlichen Menschen, die langweiligen Scheiß machen, umgeben sein, sonst kann ich mich nicht fühlen.
Das ist so eine Älterwerde-Sehnsucht, ne? Also in den Speckgürtel von der Stadt zu ziehen und von da, so, wenn man es mal braucht, so in die Stadt reinfahren zu können und ansonsten aber so ein ruhigeres Leben haben zu können.
Ja, ich war immer schon ein bisschen außen in der Peripherie. 12 Jahre zum Beispiel in einer Sozialwohnung in Hamburg-Rotenburgs Ort gewohnt. In den 12 Jahren haben mich 2-mal Leute besucht und 1-mal habe ich ihnen Geld dafür gegeben, für die Busfahrkarte oder so. Aber ich habe die Stadt gesehen, wenn ich aus dem Fenster schaue. Wenn man in der Stadt ist, sieht man die Stadt nicht. Ja. Aber ich habe aus meiner Sozialwohnung in Rotenburgs Ort geschaut und die Hamburger Skyline gesehen.
Ja.
Und gedacht, wow, wartet nur ab, bald wird es über euch kommen. Sehr inspirierend.
Das ist ja der alte Trick, immer ins hässliche Haus ziehen, damit man aufs Schöne guckt.
Ja, ich wusste nicht, dass es ein Trick ist, aber ja, das leuchtet doch ein, oder?
Aber du hast ja auch, deine erste Wohnung war ja in Eppendorf, im Keller in Eppendorf. Eppendorf ist ja, muss man ja für Leute, die Hamburg nicht kennen,
allerdings,
ein sehr gehobener Stadtteil.
Aber die Wohnung war feucht, ich habe dort Läuse bekommen und meine Vermieterin war irre. Sie hat, einmal hat sie 50 Mal am Tag den Song La Dolce Vita von
Ryan Paris
gehört.
Living life in a Dolce Vita.
Weil es die 80er waren.
Ja.
Und dann traf ich sie im Treppenhaus und sie tat so hochherrschaftlich und ich dachte mir, du hast gerade 50 Mal diesen scheiß Song gehört. Du bist keine normale Frau, du bist kein normaler Mitmensch. Ich kann dich nicht einfach so respektieren.
Aber ein Spruch von dir, den ich nicht müde werde zu zitieren, wenn irgendwo das Gespräch auf Kultur und Kulturwertschätzung und Lieblingsbücher, Filme, Musik und so weiter stößt, da zitiere ich immer, was du mal in einer Sendung, ich glaube, bei Caro Corneli gesagt hast, nämlich, dass dein Lieblingsfilm, den guckst du 10, 20 Mal, dein Lieblingsbuch liest du vielleicht 5 Mal, aber dein Lieblingssong, den hörst du 1000 Mal. Dass das so die besondere Kraft von Musik sei.
Ein gutes Lied hat eine mantrische Qualität. Ich bin komplett anti-esoterisch, ja, aber wenn man offen an Naturwissenschaften glaubt, sieht man, dass da offensichtlich, es gibt eine Wirkung, die durch Wiederholung passiert.
Ja.
Und Popmusik besteht aus Wiederholung. Der Beat wird wiederholt, ja, der Refrain wird wiederholt, das Riff wird wiederholt, was weiß ich, die Hookline, bestimmte Schlüsselworte. Und wenn wir unser Lieblingsschlüsselwort 20 Mal hören oder vor uns selbst hinsingen, merken wir einen Effekt. Wir werden glücklicher, wir fühlen uns stärker, zuversichtlicher.
Ja.
Es wäre absurd, das nicht zu benutzen für gute Dinge. Die Religion.
Und damit hätten wir die Frau in Eppendorf rehabilitiert.
Ja, stimmt. Aber ich glaube, sie hat sich böse Gedanken gemacht, während sie das gehört hat. Sie hat sich schlimme Dinge gewünscht. Aber ich entschuldige sie auch, aber ich möchte trotzdem nichts mit ihr zu tun haben. Ja.
Aber dann von da aus, also wir können ja auch mal, wie du überhaupt quasi in Eppendorf gelandet bist, du bist ja in Bad Salzuflen aufgewachsen. Das ist so, wie heißt es, Lippland oder so?
Ostwestfalen-Lippe.
Ostwestfalen-Lippe, genau. Also so Herford ist in der Nähe, als nächst bekanntere Stadt vielleicht oder so.
Herford, super bekannte.
Aber Herford hat doch auch so ein linkes Kulturzentrum. Ich hatte, ja, lustigerweise hatte ich, ich hatte in den letzten...
Alle Kulturzentren waren irgendwie links und keiner wusste genau, was das heißt. Hauptsache irgendwie gegen das System. Was ist das System? Weiß keiner so genau. Es ist irgendwie alles, was sich nervt, ist das System. Das war schön, als man das nicht so ausdifferenzieren musste, sondern einfach nur ein Ort hatte, wo man sich irgendwie plump verbrüdern konnte. Ja. Mit irgendwelchen anderen Leuten, die auch nicht so genau drüber nachdenken wollten. Ich habe viel drüber nachgedacht, über die Langeweile dieser provinziellen Herkunft. Die Straßen von Bad Salzuflen, so sauber, so gleichförmig, es gab nie eine Veränderung. Als Teenager machte ich das wahnsinnig, aber jetzt, später, wurde mir klar, dass hinter dieser Ödnis eine große Kraftanstrengung lag, eine tiefe Absicht der Kriegsgeneration, die diese Welt gebaut hatte, für mich, weil die Kriegsgeneration kannte das Gegenteil von Langeweile, nämlich das absolute Chaos, den absoluten Irrsinn. Sie wollten eine rationale, ereignisarme Welt oder noch besser eine Welt, wo gar nichts jemals passieren kann. Das war für sie das Ziel und das haben sie mit Sorgfalt gebaut, um meiner Generation die Schrecken des Krieges, des Irrsinns zu ersparen. Das weiß man nicht zu schätzen als Teenager. Und wir wollen idealerweise ja in einer Welt leben, wo es ein bisschen Abwechslung gibt und ein bisschen Anregung. Also ich verzeihe meiner Elterngeneration für diese langweilige Welt, die sie gebaut haben. Und ich erkenne jetzt die Mühe an.
Das ist ein schöner Gedanke, aber es ist natürlich, wie du sagst, als Teenager denkt man bei weitem nicht so weit. Und dann in so einer, ich stelle mir das immer so vor, also ich komme ja aus einer 70.000 Leute Kleinstadt. Ich stelle mir Bad Salzuflen, also gerade weil es auch eine Heilstätte ist oder so, weil es eine Badstadt ist, dann ist doch da bestimmt immer viel so Kur, Rentner, Kurtum.
Sieche und Sterbende. Ja. Aber auch erlebnisorientierte Leute aus dem Ruhrgebiet. Die 70er Jahre, wir vergessen das ja immer wieder, eine Zeit beispielloser Prosperität.
Ja.
Die fucking Sozialdemokraten sorgen dafür, dass jeder zur Kur fahren kann und zwar mehrmals im Jahr. Das Ruhrgebiet brummt, der normale Ruhrgebietsmalocher geht zum Betriebsarzt und sagt, ja, Herr Doktor, ich hab da, Sie wissen schon, also irgendwie geht's mir nicht so, ich weiß es aber, ja, okay, ich verschreibe Ihnen eine Kur und so. Und es gab Leute, die sind 3-4 Mal im Jahr in die Kur gefahren nach Bad Salzuflen und es brummte ein bisschen durch diese Leute, aber dann gab es Reformen im Gesundheitswesen und von den 60 Landschaftsgärtnern, die Bad Salzuflen in Schuss gehalten haben, waren nur noch 3 übrig. Es gab Gestrüpp und es gab nicht mehr so viele Gäste und Bad Salzuflen musste stark kämpfen, obwohl es einmal ein, das war unser Werbeslogan, ein Weltbad mit Charakter war. Oh, nicht nur Weltbad, sondern auch aus, Entschuldigung, dass ich nicht so informiert bin. Aus welcher Stadt kommst du denn?
Wesseling, zwischen Köln und Bonn. Industriestandort.
Verdammt, was wurde denn dort gebaut?
Da war die Degussa, da waren so Raffinerien, Shell, Degussa und so, die haben da alle. Naja, das ist, also die erste Autobahn Deutschlands geht durch Wesseling, die 555 von Köln nach Bonn. Wow. Und wenn man über die Autobahn fährt, dann fährt man durch so ganz viel Industrie, weil das so eine riesen Industrieanlage ist. Also ich habe natürlich, der Ort ist natürlich ganz anders. Die Leute assoziieren das immer mit Wesseling. Aber das war so eine ganz wunderbare 80er Jahre Kleinstadt mit Fußgängerzone, mit einem eigenen Karstadt. Das war alles super.
Alles da.
Naja. Und, aber,
oder
aber
wie mein Vater immer sagte, wieso sollte man irgendwo anders sein wollen?
Aber heute ist die wohl ziemlich relativ kaputt. Also es gab so eine Unterführung unter den U-Bahn- oder S-Bahn-Gleisen, weil es gab eine Bahn, die jeden Tag nach Köln und nach Bonn fährt, also jeweils in die eine Richtung. Und unter den Gleisen dieser Bahn gab es eine Unterführung, um auf die andere Seite von Wesseling zu kommen. Und die war damals auch top neu mit eingebauten Telefonzellen und im Kiosk, wo ich mir immer Zeitschriften geholt habe. Und mittlerweile wurde das dann, irgendwann habe ich das dann immer so über irgendwelche Facebook-Gruppen mitbekommen, zu so einem Kriminalitäts-Hotspot. Und man wusste, dass man auf jeden Fall überfallen wird, wenn man durch diesen Tunnel geht. Wow. Und jetzt wird der gerade zugeschüttet.
Alter, ist das die Lösung?
Ja, ich weiß nicht.
Ist das die, oh, wir haben ein Problem. Wir schütten Dreck drauf. Das ist doch, das kommt mir sehr archaisch vor.
Ja, ich finde es, aber andererseits denkt man dann so, na, an der frischen Luft passieren ja weniger Verbrechen als unter der Erde.
Weil, wieso? Weil Verbrecher nicht so wetterresistent
sind?
Sie brauchen, wahrscheinlich haben die auch so eine eigene Petition, sie brauchen es warm für unsere Überfälle. Hier oben ist es zu zugig.
Das war auf jeden Fall immer sehr verwinkelt. Es gab da so ein paar Ecken an dieser Unterführung, die sich wahrscheinlich super dafür geeignet haben dann später. Aber ich finde das so interessant, weil ich kenne das, ich bin da früh weggegangen in den 90ern und als ich da weggegangen bin, war das alles noch völlig okay da in dieser Stadt. Und jetzt ist das irgendwie so...
Und dann kommst du wieder und alles war voll und du denkst so, kaum bin ich mal weg. Geht die Gegend vor die Hunde.
Bist du noch manchmal in Bad Salzuflen?
Ja, nicht mehr so oft, weil meine Eltern sind tot und mein Elternhaus ist platt gemacht, buchstäblich eingeebnet. Ja. Das ist ein bisschen traurig. Ja.
Dann gibt es auch keinen Grund mehr hinzufahren.
Ja, ein paar Nachbarn noch, ein paar besuche ich.
Gibt es da eine grundlegende Veränderung auch in dem Ort? Also merkst du das da auch, dass das irgendwie vor die Hunde gegangen ist?
Nein, es hat sich wacker gehalten. Und zum Beispiel, jetzt kommen also nicht mehr Zehntausende von hart arbeitenden Ruhrgebietsbewohnern, sondern Bad Salzuflen hat Deals abgeschlossen mit der Hamburger Polizei. Und die Hamburger Polizei, wenn sie ihre Beamten mal entspannen muss, wegen Gott, schon wieder G20 Stress gehabt oder so. Wow, das war bestimmt nicht leicht für dich, die alle einzukesseln. Wir schicken dich nach Bad Salzuflen für 14 Tage. Ja. Und Bad Salzuflen so, hey, das habt ihr aber gut gemacht. Hier ist ein Glas Salzwasser.
Bist du denn dann selber mal da in irgendwelche Thermen oder Salinen? Da gibt es bestimmt auch so einen Kneipp-Pfad?
Ja, und es gibt auch immer noch ein paar kleine Orte, wo kleine Tanzkapellen spielen. Oh. Das sind für mich magische Orte. Ja. Vor Covid bin ich durch die Stadt gebummelt und habe mich mal so hingesetzt und ein Bier getrunken und einer Tanzkapelle gelauscht, die noch die alten Hits drauf hatte, wie Morgens Fango, abends Tango. Ja, ihr haltet das Banner hoch. Ihr wisst, worum es hier geht.
Die größten Kurhits sozusagen. Alter. Ja. Wie kommt man denn in so einer, muss man ja dann doch trotzdem sagen, relativ spießigen Umgebung dazu, überhaupt Musik zu machen? Also du bist ja, glaube ich, in den 70ern mal nach London zum Schüleraustausch und das scheint ja auch Spuren hinterlassen zu haben.
Ja, da wusste ich aber schon Bescheid. Da bin ich gezielt hingefahren. Jemand hat mal gesagt, so bis Kinder 12 Jahre alt sind, gehören sie an Eltern, aber ab dann werden sie von anderen Dingen erzogen. Meistens Popmusik oder heute wahrscheinlich Influencern oder Radiostimmen. Ja. Unsere Influencer waren Radio-Disc-Jockeys und wenn sie gut waren, erzogen sie uns gut. Zum Beispiel John Peel hat mir musikalische Vielfalt beigebracht. John Peel hat mir beigebracht, dass es nicht die Großen sind, es ist nicht Bob Dylan, der alles erfunden hat oder so. Der wahre Reichtum von Musik sind diese seltsamen kleinen Bands, die nur eine Single rausbringen und dann an einer Sparkasse arbeiten. Was weiß ich, aber in einem Augenblick haben sie alles zusammengenommen, was sie ausmacht und alles, was sie sich wünschten, in 2,5 Minuten Musik gesteckt und du hörst es nachts im Radio und denkst, oh, das muss ich nochmal hören. Ja. Das muss ich entziffern. Und ich habe auch New Musical Express abonniert. Ja. Als Teenager, den gab es am Bahnhofskiosk und angezogen weil die Cover, diese geschmackvollen Schwarz-Weiß-Cover von Anton Corbijn oder so, sah komplett anders aus als alles, was man sonst haben konnte. Ja. Natürlich kaufe ich das. Und natürlich verstehe ich 2/3 des Textes mit meinem Schulenglisch. Ja. Aber auch so ein Disc-Jockey wie Mel Sandok hat mir ein Pop-Verständnis beigebracht. Zum Beispiel, was besonders war, ist, dass er moderne Hits aus London zusammengespielt hat mit Oldies. Also hier kommt die neue von, weiß nicht, Slade. Und weiß ich nicht, hier kommt Eve of Destruction von Barry McGuire. Das liegt jetzt 12 Jahre oder so auseinander, aber für mich war das ein Augenblick. Das zeigt mir, dass Popmusik ist immer jetzt. Also wenn Leute sagen, oh, die aktuellen Charts. Popmusik stellt immer Gegenwart her, auch wenn die Platte aus den 50ern ist. Gestern beim Rückweg von meiner Tour habe ich nur 50er Jahre Rock'n'Roll gehört. Ja. Wenn du, sagen wir mal, einen Track wie I'm Ready von Fats Domino laut hörst, und mir dann sagst, dass das nicht lebendiger ist als, ich würde sagen, im Moment alles, was in den Top 40 ist, dann verstehen wir uns nicht.
Aber das, ich glaube, das ist ja auch das Aufregende, wenn man Musik als Teenager für sich entdeckt oder sich anfängt damit zu beschäftigen, dass, wie du sagst, wenn du im NMI irgendwie, wenn du überhaupt zwei Drittel verstanden hast. Ich habe mir mit 13 oder 14 auch angefangen, die Specs zu kaufen und habe in der Unterführung in Wesseling übrigens und habe hab nichts kapiert von den Texten.
Nee.
Aber ich war irgendwie, ich war trotzdem Teil davon.
Phil Collins ist konterrevolutionär? Ist ein Konter ist doch was Gutes beim Fußball.
ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe es mir vor allem gekauft, weil es gab hinten immer den Anzeigenteil, wo irgendwelche Plattenläden und so Anzeigen geschaltet haben auf zwei Seiten. Und da hat jedes Mal Klaus Kornfield eine kleine Throwset Beat Anzeige extra gemalt. Es gab jedes Mal eine neue Throwset Beat Anzeige. Und deswegen
das war so, das war so süß einfach. Ja. So liebevoll. Die ganze voll diese ganze Liebe bei Indie-Veröffentlichung. Ja. Bei mir war das immer so Specs versus NME. Mhm. Wer hat recht? Und das war immer der Kampf der Titanen. Und dann fiel mir auf, dass Specs die Musik nicht wirklich respektiert meistens. Also sie haben Musik immer rangezogen, um ihre Theorien zu untermauern, die sie aus der Uni hatten. Und dann dachte ich, okay, wollt ihr eure alten Professoren noch beeindrucken durch eure Musikrezeption? Ja. Sagt mir, was ich davon habe, das zu hören. Ich höre das nicht, um Kommandante Ortega zu unterstützen. Ich höre das, damit ein Funke in meinem Leben ist. Übrigens, Kommandante Ortega, fucking Nicaragua. Ich kenne Leute, die waren gratis Erntehelfer in Nicaragua vor 40 Jahren, weil sie, Zitat, an die Vision für Südamerika von Kommandante Ortega glauben.
Ach, wow.
Zitat Ende. 40 Jahre später, Kommandante Ortega ist immer noch da. Das ist seine Vizepräsidentin, seine Frau. Und was machen sie? Studenten und Rentner erschießen, weil die Hunger haben. Und was sagen meine Freundinnen, die vor 40 Jahren gratis Erntehelfer für diesen Wichser gemacht haben?
Ja.
Zitat, ja, das ist ja jetzt kein richtiger Sozialismus. Nein, irgendwie nicht, ne? Das sagt ihr aber jedes Mal. Ja. Ihr braucht mal einen Plan B.
Da muss ich sofort an, was Wolf Mahn, der in den 80ern gesungen hat, zieht euch warm an, dieses Nicaragua, da gab es so ein Nicaragua-Lied. Zieht euch warm an.
Habe ich zum Glück verpasst.
Ich glaube, das war Wolf Mahn, aber ich bin nicht mehr ganz sicher.
Politrock, bah. Deshalb schäme ich mich auch, dass auf meiner Platte sind so ein, zwei Lieder sind politische Agitation. Ich weiß, dass das scheiße ist, aber ich fand das einfach nötig, weil das, was ich in diesem einen Lied sage, gemäßigt, ist das neue Radikal.
Ja.
Super stumpfer Slogan, finde ich super wichtig, weil sagt keiner. Ist auch so unspektakulär. Ich spreche das auch in dem Lied an. Ich weiß, das klingt lahm, aber mach doch mit. Ich hatte vorgestern bei meinem Konzert einen jungen Mann mit einer verschmierten Lederjacke, wo macht kaputt, was euch kaputt macht, draufstand.
Alte Tonsteinscherben.
Ein beschissener Slogan.
Ich finde es ein super Slogan.
Ist es nicht? Darf ich erklären?
Ja.
Okay, ich weiß, ihr lebt hier in Berlin und Berlin besteht aus diesem Slogan. Ihr glaubt an diesen Slogan. Aber ihr seid leider fehlgeleitet, denn das wird auch denjenigen kaputt machen, der das kaputt machen möchte, was ihn kaputt macht.
Ja, der muss sich opfern.
Strukturen, Infrastruktur zerstören ist kein Weg. Du musst reformieren. Okay, das ist meine Gegenposition. Du musst reformieren, du musst verbessern. Infrastruktur zerstören, das ist Bolschewismus, das führt zu Gulags, Arbeitslagern, Hungersnöten, Geheimpolizei.
Was? Wow.
Immer.
Ich finde, es gibt Infrastruktur, die sich nicht reformieren lässt. Die musst du kaputt machen. Zum Beispiel Gefängnisse.
Du möchtest Gefängnisse abschaffen?
Nö, nicht abschaffen, aber anders machen als
Da würde ich argumentieren, Gefängnisse sind heute echt anders als vor 100 Jahren. Und warum? Weil sie reformiert wurden. Und sie werden ständig weiter reformiert. Strafvollzug wird ständig weiter reformiert.
Ja.
Das ist ein Argument gegen deinen Standpunkt, Nils.
Okay, kein gutes Beispiel. Ich habe tatsächlich sehr amerikanisch gedacht, aber
da sind wir zum Glück nicht,
da
Alter.
Hast du recht. Ja, da hast du recht.
Also das amerikanische politische System, wo du direkt praktisch Abgeordnete kaufen musst. Also wenn du niemanden findest, der dich kauft, kannst du kein Präsident werden.
Aber das ist echt ein irres System. Aber wenn wir nochmal bei Macht kaputt, weil wir ja auch gerade diese ganzen Demos hatten, dann bist du quasi gegen ein AfD-Verbot, weil die AfD zu zerschlagen,
nicht unbedingt.
Kaputt zu machen, wäre ja
Fände ich super. Mir ist es egal. Ich wäre für alles, was Faschos verhindert oder Antidemokraten verhindert. Ja. Und ich weiß nicht, ihr seht das vielleicht anders hier, aber generell alle Russland oder sag ich mal Putin-Apologeten sollten auch aus dem Parlament rausgehalten werden.
Sie sehen das anders hier, weil wir in
aber
Berlin
wie, sind. Aber natürlich bevorzugt mit demokratischen Mitteln, aber als Erwachsene wissen wir, dass es ein Kampf ist und es nicht immer fair zugeht.
Aber ich glaube, mit Macht kaputt, was euch kaputt macht, sind eben Nazis gemeint und sind eben Aggressoren wie Putins Russland etc. gemeint.
Ich würde aber sagen, dass Leute, die neulich die Stromtrassen zerstören, die Gleise zerstören, die lassen sich auch leiden von diesem Slogan.
Ja, also er ist nicht präzise. Man hört mittlerweile ja auch sogar Tonsteinscherben auf Nazi-Demos. Das ist ja, das muss man sich mal vorstellen. Also,
das wundert mich nicht und ich finde, es passt da sehr gut und generell sind Slogans immer scheiße und deshalb ist mein Slogan so schön langweilig. Weil, na, okay, könnte man, ich respektiere das, sondern es ist ein Stück Musik, was ich respektiere, aber ich finde, wir müssen darüber hinauswachsen.
Ja.
Ich verstehe das, wenn du in den 60ern aufwächst, deine Eltern, weiß ich nicht, sind vielleicht alte Nazis, deine Lehrer sind alte Nazis, dein Chef im Betrieb ist ein alter Nazi, da denkst du, ihr blöden Arschlöcher. Ja. Und dann kommt das raus, aber das ist nicht mehr unsere Welt. Wir leben in einer fragilen Welt und was ich jetzt sehe, ist, dass CDU-Wähler, Grünen-Wähler, Linken-Wähler, SPD-Wähler, FDP-Typen treffen sich und sagen, oh fuck, wir haben 15% AfD. Das ist so eine Verbindung von Demokraten oder sagen, Mann, das, was wir haben, ist nicht in Stein gemeißelt, das ist zerbrechlich. Lass uns eine Wagenburg bilden. Ja. Das ist die Situation gerade.
Aber das ist doch gut, dass die jetzt endlich mal alle zusammenkommen.
Es ist schlimm, dass wir in dieser Klemme sind und es ist gut, dass wir das alle zusammenkommen. Ja. Dass alle ihre Verbindung sehen.
Ja, absolut, finde ich auch. Glaubst du, dass Politrock jemals etwas verändert hat?
Zumindest für die Politrocker. Zumindest für die... Hey, aber zum Beispiel, ich fand... Mit die beste Popmusik im 20. Jahrhundert kommt aus Brasilien. Aber hat es Bolsonaro verhindert? Nein, ne?
Aber war es Polit-Salzer?
Brasilianische Popmusik ist irgendwie interessant. Also die wir kennen. Es gibt auch ganz andere, die nicht hierhin exportiert wurde. Die wir kennen und lieben, Rubim und so, ist super sanft. Und das war ein bewusstes Statement gegen südamerikanische Macho-Kultur. Ja. Das war eine bewusste Haltung von wegen, nein, wir erkunden unsere Gefühle. Wir leben in einer sinnlichen, sanften Welt und nicht in eurer Messer- und Peitschen- und Graucho-Welt. Ja. Muss man verstehen. Aber es gab eben auch immer das Gegenteil und Bolsonaro.
Ich bin ja seit jeher ein großer Bots-Fan.
Alle wow, du bist so hart.
Ich liebe die Bots. Ich weiß nicht warum, aber ich kann das immer wieder, das hat so ein Faszinosum, das übt ein Faszinosum. Aber vielleicht, weil ich
du kommst irgendwie aus dem fucking Rheinland und die leben am selben Fluss wie ihr komischen, fröhlichen Menschen und ihr glaubt, dass wenn man ein bisschen trinkt und feiert, irgendwie sind alle Menschen fünf gerade sein lassen. Ich kann den Bots nicht verzeihen, denn ich musste sie erdulden, als ich in den frühen 80ern im Bonner Rosengarten bei deinen Leuten in der Nachbarschaft demonstriert habe gegen den NATO-Doppelbeschluss. Ja. Ich fühle mich fehlgeleitet. Helmut Kohl hatte recht, Entschuldigung. Helmut Schmidt hatte auch recht. Das haben die Historiker bewiesen. Ja, der Kreml war aggressiv imperialistisch. Der Kreml hatte böse Absichten. Der Kreml hat mich als fünfte Kolonne missbraucht. Wir dachten, wir sind gegen den Atomkrieg. Alles, was wir getan haben, ist Helmut Kohl an die Macht zu bringen. Ja. Helmut Schmidt musste abdanken wegen mir und 200.000 anderer Deppen im Bonner Rosengarten. Schäme ich mich dafür ein bisschen, aber ich war ein Teenager.
Und da haben die Bots gespielt.
Und die fucking Bots haben gespielt. Und Harry Belafonte und Wolf Mahn. Das ist das Line-Up aus der Hölle. Obwohl Harry Belafonte super, aber er war da ohne Band. Und dann alle möglichen AktivistInnen, die dann immer, hey, unser Marsch ist für eine gute Sache, weil wir für eine gute Sache sind. Ja, man kann für viele Bolschewisten waren auch für eine gute Sache. Die Nazis waren auch für eine gute Sache aus ihrer Sicht. Muss das trotzdem mal kurz analysieren.
Ein Popsong ist ja nicht dazu da, eine Situation ausgiebig zu analysieren.
Ja, da hast du wohl recht, Nils.
Dann geht es ja um Motivation. Ich hab mal mit meinem Bruder auch länger darüber diskutiert, weil ich irgendwann mal gesagt habe vor mehreren Jahren, oh, es bräuchte mal wieder so eine Band wie Rage Against the Machine, weil das erste Album damals so reingehauen hat und alle plötzlich so sich so elektrisiert davon gefühlt haben.
Alle 12-Jährigen.
Ne, ging so bis, ich war 18, bis dahin.
Ja, aber in deinem Herzen.
Und dann
bist du jung geblieben?
Entschuldigung. Ne, du hast völlig recht. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, aber was hat das Album denn bewegt? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, hast du recht, hat natürlich gar nichts bewegt eigentlich. Also das, aber ich finde es trotzdem doch, irgendwie.
Es war tolle Musik oder so. Oder der junge Filmemacher, mit dem ich Podcasts mache, er schwört auf Propagandi, was irgendwie so eine noch härtere Version von Rage Against the Machine war. Ja. Oh, ich habe Propagandi zweimal im Jugendzentrum gesehen. Und das ist sein, daraus ist er gebaut, irgendwie aus dieser Erfahrung, die zweimal gesehen zu haben. Das würde ich niemandem wegnehmen wollen. Und wir sehen jetzt, dass viele Leute, die wir gut fanden, wirklich seltsam sind oder viele politische Ansichten propagieren, die wir echt nicht unterschreiben können. Absolut. Die wir nicht mal entschuldigen können.
Absolut. Wir beide waren so große Kid Rock Fans und jetzt sehen dir an.
Ah, nein, ich war kein großer Kid. Und mir war das immer irgendwie, weiß ich nicht.
Nein, mir auch.
Aber ich meine, was machen Kanye West Fans jetzt oder so?
Na, das stimmt.
Ich habe einen Bekannten, der hat ein Kanye West und Michael Jackson Poster über seinem Bett und hat mir erzählt, er hatte eine Frau zu Besuch und sie haben sich kennengelernt und sie hat sich geweigert, in sein Bett zu gehen, bis er die Poster abhängt. Beide. Ich leg mich nicht unter ein Michael Jackson Poster. Ich habe schlimme Erfahrungen gemacht.
Aber finde ich gut. Sehr, sehr konsequent.
Ja, und also, stimmt. Hab ich nicht drüber nachgedacht. Ich finde nur die Musik gut. Finde ich aber nicht mehr so gut, jetzt, wo du das sagst. Hab ich nicht. Hatte ich da immer hängen. Tut mir leid. Mach ich kurz ab. Und ich, so war's dann noch schön. Er sagt, ja. War dann schön gewesen.
Du hast ja dann eine Gitarre gekauft mit 12, hast mal irgendwo erzählt, du hast Comics verkauft, um dir eine Gitarre leisten zu können. Die Comics, du hast mal so schön gesagt, Alter, mit den Comics könntest du heute Bremen kaufen.
Ja, und das würde ich auch tun. Glück gehabt, Bremen.
Was würdest du mit Bremen tun?
Ich würde große Lager errichten. Nein, ich weiß auch nicht. Es wäre gut, dass ich keine politischen Gewalt habe und so weiter. Ich als Innenminister, ich würde erstmal Sylvia Naidu zur Umerziehung schicken. Gut, das wäre schrecklich. Und so, also ich bewundere alle PolitikerInnen. Ja. Das ist so schwer. Sag mal, die stehen morgens um, alle PolitikerInnen zerbrechen. Ja. Das ist ein Knochenjob, die morgens um 7 Uhr ein Arbeitsfrühstück mit einem Chinesen und zwischen euch sitzt ein Dolmetscher und du isst Rührei. Das ist doch eine Situation, die keiner möchte. Und so, die haben das alles verdient, was wir ihnen abdrücken an Steuern. Die versuchen uns aus dem Gröbsten rauszuhalten. Leute sind zu undankbar, meine Meinung.
Ich finde wirklich so Politikergehälter, da regen sich Leute immer auf und alle sagen immer so, wenn dann wieder eine Diätenerhöhung durch den Bundestag geht, ja, jetzt machen sie sich selber wieder die Taschen voll. Aber jeder, der sein Gehalt selber bestimmen könnte, würde doch einfach immer sagen, ach, ich erhöhe das mal wieder. Also es macht doch menschlich total Sinn.
Die könnten alle mehr verdienen in der freien Wirtschaft.
Ja. Machen sie ja dann auch danach.
Machen sie danach. Und vorher können wir sie überprüfen mit Webseiten wie Abgeordnetenwatch, was ich tue. Und es gibt einige Abgeordnete, die ich gewählt habe und mit denen ich zufrieden bin. Ich überprüfe sie auf abgeordnetenwatch.de und kann nur sagen, ja, wow, nett, dass du da für mich warst.
Hast du da auch schon mal eine Frage hingeschrieben?
Ich treffe manchmal Politiker und Abgeordnete. Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben, manchmal auf lokaler Ebene, habe ich sogar einmal schon für einen FDP-Abgeordneten gestimmt. Das war zu einer anderen Zeit, als sie noch nicht so marktliberal waren, sondern mehr philosophisch liberal. Ja. Und das war einfach der beste von den Kandidaten. Ja, das ist passiert. Ich habe auch schon mal für einen CDU-Abgeordneten auf regionaler Ebene gestimmt.
Jetzt wird es langsam hart.
Weil Es war eine andere Zeit. Weil die anderen Abgeordneten wirklich scheiße waren und der SPD-Abgeordnete zu der Zeit war komplett korrupt. Ja. Hat einen Parteiausschluss vorne. Was weiß ich. Ja. Das war die beste Option in dem Augenblick. Mhm. Wenn ich ein Hotel hätte, würde ich wahrscheinlich auch FDP wählen. Das finde ich völlig legitim. Aber ich habe kein Hotel und ich will nicht die FDP. Und ihr marktliberaler Murks führt zu sehr viel Elend.
Ja. Die sind ganz schön abgestürzt, so personell, muss man ehrlicherweise sagen.
Einer von meinen Lieblingsbemerkungen war, dass so eine Frau hat ein Meme gepostet oder so. Ich möchte einfach nur einen Mann kennenlernen, der mich halb so liebt wie Christian Lindner seine eigene Werbekampagne.
Das ist die wahre Liebe. Dann hat man sie
das gefunden. Ist wow. Das ist das hohe Lied.
Aber apropos Marktradikal, du hast deine Comics verkauft und dir davon eine Gitarre gekauft.
Ja.
Und das erste Lied, das du gelernt hast, deswegen haben wir dir auch heute ein Bild hingestellt. Das erste Lied, das du auf der Gitarre gespielt hast, war Do Anything You Wanna Do von Eddie und den Hot Rods.
Genau.
So eine Punk-Legende eigentlich.
Toll, hier steht. Also Nils und sein Team haben sich wirklich die Mühe gemacht, ein Promo-Foto der halb Pop-Rock, halb Punk-Rock-Band Eddie at the Hot Rods hier hinzustellen. Wow. Und danke, das ist, wow. Was
ja,
für,
damit du dich wohlfühlst.
Was für hässliche Blödmänner. Aber wusste man ja nicht. Nee. Ich damals war Musik nicht so visuell. Ja.
Aber was ich so faszinierend finde, ist, wenn man das Lied hört, wie gesagt, das erste Lied, das du gespielt hast, Do Anything You Wanna Do, das erste, was du auf der Gitarre gespielt hast, ist, dass man total hört, woher du sozusagen dein Harmonienverständnis hast. Und ich glaube, weil ich habe nämlich dann darüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, das ist bestimmt was, wenn man das mal so noch genauer erforscht, was so alle Songwriter oder alle Leute, die mal Songs geschrieben haben, ist so das erste Lied, das du auf der Gitarre lernst, ist so sehr maßgeblich für alles, was du danach schreibst.
Sehr guter Punkt.
Mein erstes Lied, das ich so richtig dann spielen konnte auf der Gitarre, war, ich glaube, Cool von Soul That Beat, weil Klaus im Comic die Noten wow. hatte. Und seitdem, wann immer ich mich hinsetze, um ein Lied zu schreiben, fange ich einfach mit D-Dur an.
D-Dur ist einfach so... So gemütlich. Ja. Ich kann einen Songschreiber, der auch Platten rausbringt und Konzerte macht, ich sage nicht welche. Ja. Und ich habe versucht, mit ihm zusammen Gitarre zu spielen. Ja. Und er so, nein, Bernd, alle meine Lieder sind in G. Und ich sage, alle? Ja, manchmal mache ich sie höher mit einem Capodaster, aber die Grundtonart ist immer G. Ja. Und ich so, das ist... Konsequenz, das ist wie serielle Kunst.
Ja, absolut.
Das ist echt. Oder wie Mondrian, immer nur Quadrate oder so. Wow.
Ja, aber ich glaube, dass das, was man so anfängt zu spielen, was man dann erst spielt, das setzt so ein bisschen so einen Ton für das eigene Musikverständnis oder auch fürs Griffverständnis oder fürs Gitarre, was man aus der Gitarre rausholen will oder so.
Do Anything You Wanna Do ist ein schönes, trauriges Lied. Also es geht um eine Art von traurigen, realistischen Aufbruch. Ja. Also nicht so wie so ein Bruce Springsteen-Aufbruch. Ja. So, ja, der Horizont, ah, wir lassen das alles hinter uns. Ja. Sondern der Sänger bei Do Anything You Wanna Do sagt sowas, tired of doing day jobs with no thanks for what I do. Das ist wirklich eine triste Prolexistenz. Das will er irgendwie hinter sich lassen. Und wenn du dich dann mit der Geschichte von Eddie and the Hot Rods beschäftigst, ist der Typ, der das gesungen hat, nachdem Eddie and the Hot Rods keine Hits mehr hatte und kein Geld verdienen mehr konnten, wurde er der Fahrer für Virgin Records. Er wurde der Hausfahrer. Er hat also die Popstars vom Flughafen abgeholt und
wie traurig.
Ja, aber vielleicht war das ein schönerer Job als Fish and Chips braten. Ja. Oder was Engländer so machen.
Ja. Glaubst du, dass dieses Harmonienverständnis von dir so ein bisschen auch daher kommt und dass du quasi bis heute jetzt 20 plus Alben später du immer noch versuchst, Do Anything You Wanna Do neu zu komponieren?
Oh, ich hoffe nicht. Ich habe mich so geöffnet für andere Dinge. Was mir klar geworden ist, die erste Musik, die mich wirklich beeindruckt hat, als ich sowas wie 5 war und in der Küche das Transistorradio laut an war und ich hörte die Worte, die mich für immer verändert haben und ich dachte, wer immer das geschrieben hat, weiß um die Mysterien des Universums. Ich werde diesem Ruf folgen von nun an. Und das Lied, was dort laut plärrte, war Oh Baby, Baby, Bala, Bala. Oh Baby, Baby, Bala, Bala. Oh Baby, Baby, Bala, Bala. Eine Berliner Band. So und so und die Regenbogen oder Rainbows. Und dann der Mittelteil. Bala, 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 Bala. Akkordwechsel. Bala, Bala, Bala. Ich dachte, wow. Genau. Warum hat mir das noch nie jemand gesagt bis jetzt? Dieses Element habe ich auch immer drin. Ich misstraue allen Menschen, die zu kompliziert schreiben. Ja. Das sind meistens Leute, die überhaupt keinen Durchblick haben und tiefsinnig rüberkommen wollen. Ja. Aber die haben nichts. Die haben keinen Schatz zu verteilen. Die wollen immer nur, weiß ich nicht, Fleißsternchen einsammeln. Oh, schau mal, wie schön kompliziert ich das ausgedrückt habe. Was hast du denn ausgedrückt? Ich habe ausgedrückt, dass ich ein bisschen traurig bin. Und ich bin auch ein bisschen beleidigt. Und irgendwie finde ich, dass ich zu kurz gekommen bin. Ja, und dazu brauchst du 6 Strophen. Ja, stimmt, war ein bisschen viel. Alter, echt, hör mir auf. Also, traurige Musik, nah.
Ich finde es so interessant, weil du eben gesagt hast, du findest das mit so Slogans irgendwie scheiße und so, aber wenn ich mir so deine Songs angucke, du versuchst ja schon immer so den einen Satz zu finden, der irgendwie, der so als Hook so irgendwas auslöst und irgendwie so sehr, auf Englisch sagt man relatable, sehr nachvollziehbar, sehr nahe ist oder einem sehr nahe ist.
Das verkürztes Erzählen. Zum Beispiel ein Satz auf meinem letzten Album. Sie hat Regeln, die verhindern sollen, dass sowas nochmal passiert.
Ja.
Das ist ein Satz. Und für mich ist das ein Roman.
Naja.
Du hast die Vorgeschichte dieser Frau angedeutet. Du hast die Situation, in der du jetzt bist mit ihr. Du hast das Problem, was vor euch liegt.
Ja.
Das machen Lieder immer. Zum Beispiel in Country. Songs machen das immer sehr gut. Die erzählen in einem Satz ganze Dramen. My son calls another man daddy. Und so Hank Williams, völlig klar.
Ja.
Oder sowas wie Take your tongue out of my mouth, cause this is a goodbye kiss. Ist vielleicht nicht so. Aber naja, du hörst es und denkst so, ja, okay, das ist die Situation.
Ja.
Und deshalb finde ich Lieder immer den anderen Künsten überlegen, weil wir direkt in die Sache selbst reinrauschen können. Nicht wie die Romanciers, die erst so, ja, in einer Landschaft, es war, oh, übrigens war Frühling und da fuhr jemand in einem Auto und es war folgendes Auto. Alter, und du kannst beim Musik kannst du gleich mit dem Wichtigsten anfangen. Und du kannst es am selben Abend singen und Leute verwirren. Ich bewundere Filme und Filmemacher, das sind die härtest arbeitenden Künstler.
Die man da haben muss.
Alter, die haben 16-Stunden-Tage. Okay, habe ich auch wenn eine Tour ist, aber das gibt's, sind doch viel langweilige, so, also wo ich sitzen kann, sagen wir mal.
Ja,
aber
du musst
Filmleute stehen immer rum. Ja. Und bei Außendrehs ist es feucht, es ist kalt. Oh, ich habe Thermounterwäsche. Und
ja, du musst vor einem Jahr warten, bis du überhaupt drehst und dann ein Jahr, bis das überhaupt irgendwer sieht.
Und dann, bis es diese ganzen Redaktionen durchlaufen hat.
Ja, okay.
Und dann hat irgendeine Redakteurin aus Bayern Bedenken wegen dieses einen Satzes. Könnte man den nicht abändern? Ja, ich schätze, das könnte man machen. Aber können wir den nicht... Ja, es ist uns sehr wichtig, dass wir an dieser Stelle... Alter, wer immer das durchsteht und einen Film rausbringt, der halbwegs erträglich ist, wow.
Ja.
Ihr seid Heilige und Helden und Arbeiter in Gottes Weinberg.
Ja, das stimmt, das stimmt. Deine Albenhistorie, also du hast, wie gesagt, damals dann irgendwie angefangen, Gitarre zu spielen. Deine erste Band war ja übrigens auch eine Punkband und die hatte den fantastischen Namen Vatikan. Das ist ja der allerbeste Punkbandname, den es gibt.
Oder
wow,
wir hätten groß in Köln werden können.
Ja.
Ja, und wir haben auch alles richtig gemacht. 4 Gigs gespielt und aufgelöst. Und ein Gig davon war in der Fußgängerzone. Unterbrochen, also abgewürgt worden von den Bullen. Alter, Punkier geht's ja wohl nicht.
Ja, also da war ich wirklich, da habe ich gedacht, das ist wirklich der beste Bandname. Und dann ging das so weiter und dann hast du Musik gemacht und dann habt ihr ja dieses Label in Bad Salzuflen noch gegründet, wo du quasi Teil der Gründungshistorie bist und sich bis heute quasi alle Beteiligten darum streiten, wie es eigentlich genau war.
Bis dort veröffentlicht wurde, war ich schon weg, weil ich dachte, das dauert mir ja zu lange. Ja. Und heute kann man Weltstar werden aus der Provinz heraus. Es gibt, glaube ich, so Dance-EDM-Stars, die Regensburg nie verlassen haben oder was weiß ich. Außer sie spielen für einen Scheich in Dubai. Ja. Was für ein seltsames Leben oder so. Oder kennst du Leute, die nach Dubai, was sind das für Menschen?
Ich war einmal in Dubai vor 25 Jahren oder so. Oder vor 20
Jahren.
Als
es noch nicht so offensichtlich mörderisch war.
Ja. Ich habe damals eine Sendung gemacht fürs DSF und wir sind da immer viel gereist. Und die Produktionsfirma kam irgendwann zu uns und hat gesagt, wir haben noch eine Reise nach Dubai, weil die beim Glücksrad keiner gewonnen hat. Ihr müsst die jetzt machen.
Alter, das hätte ich aber auch gemacht.
Weil die auch Glücksrad produziert haben.
Ist ja auch interessant.
Und dann mussten wir uns aber rechtfertigen, weil wir haben so ein Fun-Sport-Magazin gemacht, wo es um Skaten und Surfen. Und dann haben wir gehört, in Dubai soll ein Skate-Contest gewesen sein. Dann haben wir gedacht, cool, dann machen wir darüber einen Bericht. Und dann wurde uns gesagt, ja, geht mal da, es gibt so einen Skate-Laden in Dubai, geht da mal hin, die haben Material von dem Contest.
Toll.
Dann sind nach Dubai und dann irgendwie uns akklimatisiert und dann einen Nachmittag in diesen Skate-Laden den erstmal gesucht, gefunden. Dann haben wir gesagt, ja, wir sind hier das deutsche Team, wir haben gehört, ihr habt Material. Und die so, ja, da. Und dann zeigen die auf so eine Pinnwand, wo so 4 Fotos hängen.
Damals waren so DV-Kameras nicht so richtig.
Da anscheinend nicht. Dann hat unser Redakteur zum Kameramann gesagt, film mal die 4 Fotos ab.
Wir machen das durch die Magie des Bewegtbildes. Nicht schlecht.
Da war ich in Dubai. Und das Lustige, es gibt 2 Sachen, die sich mir eingeprägt haben aus Dubai. Oder 3 eigentlich. Das eine ist, dass es in der Minibar Zigaretten gab.
Boah.
Auf dem Zimmer, das habe ich nie vorher und nachher irgendwo gesehen.
Nee.
Und habe ich auch noch geraucht zu der Zeit, das fand ich sensationell. Ja. Und dann war ich in der Mall, da war in der Mall eine Geisterbahn, da bin ich dann reingegangen. Und da musste man durchlaufen und dann war hinter mir noch so ein, das schien irgendwie der Sohn eines reichen Dubai, eines reichen Menschen aus Dubai zu sein. Der hatte so eine ganze Entourage auch dabei, die hatten auch alle so traditionelle Gewänder an und so. Und in dieser Geisterbahn ist dann ein Typ rumgelaufen, der uns an jeder Stelle, an jedem Raum so erschrecken musste. Und der ist das war immer derselbe. Der hatte so Geheimgänge, um von Raum zu Raum zu kommen. Und der ist dann irgendwann mit einer Kettensäge hinter uns hergerannt.
Nicht schlecht.
Und dann
hat die Lärm gemacht?
Ja, die war an, die war super laut. Und hat
was?
Dieser Sohn hat mich dann immer vorgeschubst. Nee, geh du zuerst. Weil der dann so Schiss hatte, dass was passiert. Das war sehr, sehr lustig. Das waren meine Dubai-Erlebnisse.
Okay, also, und gab es noch Sachen? Ich meine, ich stelle mir vor, eine islamische Geisterbahn ist anders als eine
christlich
geprägte.
Das war sehr westlich. Das war so, der aber war dann auch so Freitag der 13. mäßig mit dieser Kettensäge und so.
Okay, das ist wirklich westliche Kultur. Ja. Dir ist bewusst, dass Hugo Egon Balder mal eine Single rausgebracht hat, die den Titel hatte, du siehst aus wie der letzte Mann in der Geisterbahn.
Ja, Hugo, irgendwann hat eh viele gute Sachen gemacht. Hat ja auch das westdeutsche Erna kommt gemacht.
Ja.
Ja. Das war ja eigentlich eigentlich Wolfgang Lippert.
Ja, das ist ein Lied voller Freude. Also das ist das Epos der Vorfreude, ja. Erna kommt. Und Erna kommt und dann wird alles gut und dann machen wir auch wieder diese kleinen spanischen Sachen mit dem kleinen Finger und so.
Hast du eigentlich früher Frank Zander gehört?
Ja. Ich habe alles gehört, was alles komplett gehört, was es gab, aber es gab nicht viel, das war leicht.
Weil ich finde, Osusi von Angzander, der zensierte Song, ist ein fantastisches Lied. Ja.
Das ist, Osusi ist lustig, ein paar andere Sachen von ihm sind auch lustig.
Das ist zum Beispiel auch ein Genre, das komplett ausgestorben ist, der Blödel-Hit.
Naja, ich würde sagen, ein paar Rapper haben so blödelige Wortspielsachen gebracht. Bis dann die Spacko-Berliner kamen und auf einmal konnte keiner mehr CH aussprechen und gab mit seinem beschissenen Lamborghini an die unbequemsten, idiotischsten Autos der Welt. Alter, ich muss mich zurückhalten. Können wir kurz festhalten, als deutscher Hip-Hop berlinerisch wurde, ging er den Bach runter. Können wir das bitte kurz
Naja, so, nee, das finde ich, das ist mir zu bildungsbürgerlich gedacht.
Wie kann man zu bildungsbürgerlich sein? Wie? Jeder kriegt gratis einen Büchereiausweis. Wir sollten alle Bildungsbürger sein.
Ja, ist ja nicht gegen Büchereiausweis, aber...
Es gab eine Berliner Hip-Hop-Crew, die hat in ihrer offiziellen Presseverlautbarung geschrieben, stolz verkündet, ja, dass sie noch nie ihren Stadtteil verlassen hätte. Ich wette, die hat noch keinen Büchereiausweis. Obwohl es den gratis gegeben hätte und man sich Videospiele ausleihen kann.
Aber das ist
zu doof zum gratis Videospiele ausleihen, sage ich nur.
Aber das ist ja ein Berliner Ding. Und die meisten Berliner, die nicht aus ihren Bezirken rauskommen, haben trotzdem einen Ausweis für ihre Bezirksbibliothek.
Ich kann das nur hoffen. Und wir als Bildungsbürger sollten das fördern.
Ja, absolut. Also dieses Label fast weltweit in Bad Salzuflen, das ja dann Legende wurde und sozusagen von Bad Salzuflen aus die Hamburger Schule angestoßen hat, weil da eben dann auch sich Leute zum ersten Mal ausprobiert haben, wie Jochen Distelmeier, der auch schon hier im Podcast war, der alte Bielefelder, wird ja auch fälschlicherweise immer Bad Salzufler
Bielefeld, Brake. Brake bei Bielefeld. Ja.
Er hat mir erzählt, er hat damals noch Nirvana live im Club gesehen.
Ja.
Als ihn noch keiner kannte.
Von mir aus. War bestimmt schön. Also, ja, gut, hat er was... Habe ich nicht, gut. Ja, aber okay.
Ich hab's auch nicht. Ich hätte sie fast gesehen, aber meine Güte, wie das immer so ist im Leben. Du bist dann auf jeden Fall nach Hamburg, weil du, und das finde ich auch so krass, weil du mit deiner, du hast dann deine erste Band gegründet, Die Antwort, und hattest dann einen Major-Deal. Und da muss man jetzt sagen, 1987, also in Zeiten, als Plattenfirmen noch wahnsinnig gut gingen, ihr wart eine Band, die noch nie was veröffentlicht hat, und ihr habt direkten Produktionskosten bekommen von 150.000 Mark. Das sind 75.000 Euro. Das,
ja, ich meine, ich weiß nur, wo die alle verschwunden sind. Nicht unbedingt in unseren Taschen. Und das wurde komplett aber als Steuerabschreibungsprojekt genutzt von der Firma.
Verstehe.
Also es war keine reine Wohltat. Ja. Beziehungsweise man macht dieses Album fertig und niemand promotet das. Weil das kostet, weil Manpower ist rar. Bargeld, klar, haben wir. Können wir abschreiben. Ja. Verdienen wir sogar was, indem wir dieses Geld verpulvern.
Ja.
Aber diese Platte wurde dann nicht mal verschickt. Also die 4-5 Besprechungen, die es gab, waren von Leuten, die sich die Platte selbst gekauft hatten. Also das war ein ziemliches Elend. Die beiden anderen Platten waren auch Major-Platten in einer anderen Besetzung. Ich habe dann ein Quintett gegründet mit dem Gitarristen von Stefan Remmler und Udo Lindbergh, nämlich Karl Allaut, der legendäre Blondine, der blonde Albino-Typ, der manchmal, wenn du auf YouTube alte Auftritte von Stefan Remmler siehst oder so, oder dem Panikorchester. Zwei Alben bei der Wehr auch nicht wirklich promotet worden. Die Leute, die uns gesigned hatten für die Wehr, waren super unbeliebt im Haupthaus, was uns nicht so klar war. Das war Thomas Schwiel von den Fehlfarben und Horst Königstein. Super Typen, aber sie hatten keinen leichten Stand und sie konnten nicht wirklich die Promomacht dieses Labels hinter uns bringen. Ich bin also Ende 20 und habe drei Industrieflops hinter mir und kann mich eigentlich begraben lassen. Ja. Also ich bin eigentlich komplett durch.
Ja.
Und da ich mir, ach, wow.
der Tiger.
Sehe ich nicht ein. Ja, so das, wow, das widerwillige Wiesel eher. Und naja.
Und ja, und dann hast du, also übrigens, dass du bei der Wehr warst, dadurch sind wir ja quasi Labelmates, obwohl ich dann nach dir irgendwann da war. Aber ich habe, Fritten und Bier waren auch bei der Wehr damals.
Wart ihr auch bei Königshorst, Horst Königstein, nee, Schwebel?
Wir waren bei einem Sublabel, das hieß Königswasser, glaube ich.
Königshaus, okay.
Nee, oder hieß Königshaus, weiß ich nicht mehr genau. Aber das hat damals Fitz Braun gemacht, hier in Berlin.
Ja, stimmt, das
und,
ist anders.
Da waren wir mit Fritten und Bier gesigned. Aber dadurch waren wir auch bei der Wehr. Ja, und wir waren auch erfolglos.
Habt ihr was gemerkt, dass eines der größten Medienkonglomerate der Welt hinter euch steht? Ich habe das nie wirklich gemerkt. Außer einmal gab es Vorschuss und so, das war toll.
Ja.
Aber der ganze Rest, da fehlte mir ein bisschen die Liebe.
Das ist übrigens, wenn man heute Bücher schreibt. Die kommen dann raus und dann denkt man auch, jetzt müsste doch tierisch was passieren und dann passiert nichts.
Die bringen das so raus und dann sagen sie so, Aloha, Petri Heil, ewig bayerisch Bier, viel Glück. Wir sehen uns am Dschungelrand.
Auf jeden Fall hast du dann das Wiesel ausgepackt und hast gesagt, ich nehme das jetzt selbst in die Hand und hast dein erstes Soloalbum gemacht.
Ja, Ich würde argumentieren, dass das zu der Zeit ein kultureller Meilenstein war, weil es das erste urbane Folk-Album mit Elektronik-Elementen war. Ja. Rezession, Baby. Es gab kein Album weit und breit. Und ich würde sagen, dass viele Leute imitieren, wenn sie nicht die Themen oder die musikalische Welt dieses Albums imitieren, dann imitieren sie doch diese Vorgehensweise. Viele Leute sind das so angegangen wie ich, dass du also Musik aus deinem direkten Umfeld ziehst, dass du große Werke von einem kleinen Ort machst.
Ja, und du hast bei dir im Wohnzimmer für 5000 Mark aufgenommen.
Ach, nicht mal, eigentlich nur für die Kassetten, ja, die das gekostet hat. 8-Spur, neue Technologie, 8-Spur-Kassettendeck von Teac, klingt gut. Ich finde, Akustikgitarren klingen immer noch am besten, so, weil die sind weich, seidig in den Höhen durch die verzerrte Sättigung der Kassetten. Wenn man das hinkriegen will mit modernen digitalen Aufnahmetechniken, braucht man 10 Kisten, um das irgendwie so schön seidig hinzukriegen wie den schäbigen Kassettensound.
Ja.
Aber das ist nur eine Anmerkung am Rande.
Was ich so interessant finde, ist, also es war ja wirklich, ich habe das auch damals mitbekommen, als Rezession Baby rauskam, und das war ja tatsächlich ein Gegenentwurf zu dem, sagen wir mal, Lärm, den wir sonst jetzt von Hamburger Schule und Lars Dohr und so weiter gehört haben. Also von so Bands wie Blumfeld, dann eben von Jochen oder wie sie alle hießen, Kolossale Jugend, Halleluja, Ding Dong, Happy Happy und so weiter. Und dann kamst du mit so einem Album, das sehr, ich sag mal das ganz furchtbare Wort, intim war, weil du das irgendwie alleine aufgenommen hast und alleine durchgezogen hast. Du hast mal gesagt im Interview, dass du da auch überraschend viel so komische Kritik auch wegen einzelnen Songs bekommen hast und so richtig mehr oder weniger geschnitten wurdest von der Szene, weil da so Songs drauf waren wie Hitler menschlich gesehen oder der Junge, der mein Onkel, der nie mein Onkel wurde.
Ja, oder generell, dass ich keine antibürgerliche Pose einnehme. Meine Haltung war wie heute, wir sind alle Bürger. Wir sind alle Nutznießer dieses Staates. Wenn du auf eine deutsche Schule gegangen bist, wenn du Steuern hier zahlst, bist du natürlich ein Bürger.
Ja.
Was denkst du, hast du bist ein Engel gesandt vom Himmel, um die Wunder des Bolschewismus zu verteidigen? Du bist ein Nutznießer.
Ja.
Du hast alles in den Arsch gesteckt gekriegt. Und mir Teile des linken Selbstverständnisses gingen mir schon immer auf den Senkel, von wegen, dass alle sich so rückwärts zu Antifaschisten fantasieren. Oh, in der Nazi-Zeit hätte ich bestimmt Anne Frank gerettet oder so. Entweder das oder du hättest gesagt, oh, ich komme eigentlich ganz gut durch hier mit meinem Posten. Ich halte mal die Schnauze. Vielleicht hättest du das auch gemacht. Würde mich nicht wundern bei dir. Also Leute sind so arrogant der Geschichte gegenüber und überschätzen sich so. Aber das nur am Rande. Und ich würde sagen, in einem Lied wie Der Junge, der nie mein Onkel wurde, habe ich mich zum ersten Mal in der deutschen Popmusik mit der faschistischen Kontinuität in deutschen Familien auseinandergesetzt.
Mhm.
Und danach haben das viele gemacht. Es gibt da damals, danach, so ein paar Jahre später ist mir aufgefallen, waren lauter Leute in Talkshows, irgendwelche NDR-Moderatoren. Ja, ich habe immer meinen Vater geschrieben, der SS-Kommandant war. Und ja, ich habe mich mit der Vergangenheit, bla bla.
Günter Grass, der dich dann auch
nachher. Oh, naja, der hat die Schnauze gehalten. Aus Gründen. Mir ist immer das Foto mal des Bruders meiner Mutter aufgefallen. Ein Foto von einem unglaublich weichen Gesicht, ein sanfter Junge mit verträumten Rodolfo Valentino Augen, und dann vor seinem Hals ist ein kleines Hakenkreuz. Ja. Und das Foto wurde aufgenommen eine Woche bevor er nach Frankreich fährt, um als Panzerfahrer ausgebildet zu werden. 3 Monate bevor er nach Stalingrad fährt und gestorben mit 18 auf dem Weg nach Stalingrad zu einem Zeitpunkt, also als ich in dem Alter war, bin ich noch zu Buzzcocks durchs Wohnzimmer gesprungen oder so. Er fährt nach Stalingrad mit seinem Schützenpanzer.
Ja.
Meine Großeltern, sie waren eher liberale Antifaschisten.
Ja.
Und aber ihr Sohn, der Bruder meiner Mutter, war komplett durch diese Nazi-Erziehung gegangen. Aber komplett 1:1 ein Geschöpf dieser Erziehung. Also sie hatten Angst, sich offen vor ihrem eigenen Sohn zu äußern. Sie hatten Angst, dass er sie verpfeift bei seinem Sturmbandführer, den er verehrte. Hm. Überhaupt immer diese ganzen homoerotischen Schüler- und Meister-Verbindungen. Weshalb Nazis so fanatisch waren, war auch, weil junge Männer es alten Männern recht machen wollten. Hm. Aber das ist ein eigenes, dunkles Kapitel. Okay, und mein Lied, der Junge, der nie mein Onkel wurde, damit setze ich mich auseinander. Was? Ich bin einfach fassungslos, dass das wirklich passiert ist. Ja. Vor jetzt 100 Jahren, zu dem Zeitpunkt vor 70 Jahren oder so, 60 Jahren. Es hätte nicht passieren dürfen. Es war eine große Zeitverschwendung. Ja. Alle, die diesen Krieg geführt haben oder führen mussten, meinten, als Fazit, das ist das Hauptfazit dieses Krieges und der meisten anderen Kriege, das wäre eine große Zeitverschwendung. Oh, der Spaß, den wir nicht hatten.
Ja. Aber es war quasi ein Thema für einen Song, das sich nicht getraut ist, vielleicht falsch, aber irgendwie warst du der Einzige, der das so in einem Song thematisiert hat.
Da ist eine Empathie. Ich sehe diesen jungen Mann auf dem Bild und sage, wenn ich zu der Zeit groß geworden wäre, wenn ich nur Nazi-Erziehung gekannt hätte, wäre ich das vielleicht auch gewesen. Mhm. Ich finde, so viel Demut muss man haben gegenüber der Geschichte.
Ja.
Und zu der Zeitpunkt, und auch heute noch, gibt es nur eine Art, sich damit auseinanderzusetzen, von wegen, oh, dort sind die Nazis, hier sind wir. Mhm. Mein Ansatz ist, dort könnten wir stehen, wenn wir nicht Glück gehabt hätten. Mhm. Und wir müssen darauf achten, dass die nicht gewinnen. Mhm. Oder dass nicht so viele auf diese Seite überwechseln. Das ist sehr stumpf gesagt zu meiner Haltung diesem Nazi-Komplex. Also generell, diese Aufteilung, jede Art von wir gegen die Demagogik, ich bin dagegen. Bei guter Kunst geht es immer um Ambivalenz. Gute Kunst steht über Politik. Und alle guten PolitikerInnen wissen das. Alle guten PolitikerInnen, behaupte ich, dienen der Musik. Die schlechte Musik dient der Politik.
Okay, jetzt sind wir beim ersten Album. Wie gesagt, du hast dich jetzt als Solokünstler etabliert und hast dann angefangen, oder beziehungsweise erstmal eine Zeit lang weiter Soloalben veröffentlicht. Ich glaube, dann kam Rasenmäher, Solange die Rasenmäher singen, war dann das zweite Soloalbum. Hast du gedacht, dass das jetzt so bleibt? Oder war dir schon klar, dass du irgendwann nochmal wieder zu einer Band zurückfinden willst oder eine Band haben willst?
Solange die Rasenmäher singen, habe ich ja mit Musikern gemacht. Genau. Und das macht Spaß. Wenn man immer nur alleine spielt, wird man steril. Und ich nehme immer gerne Anregungen auf und andere Leute bringen mir so viel bei. Ich wollte keine Band, weil die beiden Bands, die ich davor hatte, alle Bands, die ich davor hatte im Grunde, auch meine Punkband, das waren auf eine Art immer unglückliche Bands.
Ja.
Es war immer jemand dabei, der gestänkert hat oder das anders ganz anders wollte. Oder zum Beispiel bei der Trio-Antwort kam ich einmal mit einer Akustikgitarre. Ist das schrecklich, was du machst, du kannst nicht Akustikgitarre spielen. Und dann, 3 Monate später, gab es Ads der Camera und Akustikgitarre ist ja doch ganz cool. Bernd, spiel doch nochmal Akustikgitarre, mach das doch noch. Und ich sag, oh, du hättest mich auch gleich lassen können, du Arsch. Das hält dann alles nur auf. Ja, also, alle hatten aber Bands, zum Beispiel in den 90ern. Und mir ist es passiert, dass, wenn ich in Punkrock- oder Indie-Rock-Clubs gespielt habe, 2-mal ist es passiert, dass ich weggeschickt wurde, obwohl ich einen Vertrag hatte, aufzutreten.
Ja.
Du kannst ja nicht einfach so solo auf die Bühne gehen wie Heino. Das ist, wir haben ja einen gewissen Standard.
Wirklich?
Und unser Publikum erwartet hier einen gewissen Sound und du kannst hier nicht allein mit einer Klampfe auf die Bühne gehen.
Ach, das gibt's nicht.
Ja, aber ich habe auch eine Beatbox und es ist eine Elektrogitarre. Ja, nee, also wir bezahlen dir die Gage aus. Also,
das ist crazy.
Dann machen wir lieber Disco heute.
Wow.
Und das ist mir 2-mal passiert. Also zu der Zeit im Musikbereich, da war niemand, der solo auftrat.
Ja. Ja, absolut.
Und jetzt treten alle solo auf, weil man nämlich sein Geld nicht heilen muss.
Ich weiß nicht, kennst du Phil? Phil so schrill, der Comiczeichner von Didi und Stulle. Mhm. Den habe ich letztes Jahr.
So Berlin.
Sehr Berlin. Ich habe mal ein schönes Lied von ihm gesehen. Der macht ja auch mal Songs. Und der hat ein Lied gesungen, das hieß Hey Tokotronic, ich muss meine Gage nicht durch 5 teilen. Das war immer der Refrain, das fand ich wahnsinnig witzig.
Tokotronics noch zu viert. Was für ein, hat er übertrieben. Ja, aber klar, das ist ich fände es toll, wenn es ein Tokotronic-Antwortlied gibt, so wie, ja, ey Phil, wir können auch außerhalb von Berlin Konzerte spielen.
Aber ich habe in den 90ern habe ich dich ja auch zum ersten Mal live gesehen und ich weiß gar nicht, ob das in Köln war oder ich habe dich auch mal in Würzburg, glaube ich, gesehen. Also irgendwie zwei, drei Konzerte auf jeden Fall.
Im Pink Champagne vielleicht.
Stimmt, im Pink Champagne. Das war eines der ersten Male, dass wir uns gesehen haben. Im Pink Champagne, im Tingeltangel.
Tingeltangel.
Genau, Pink Champagne ist die Bar, die immer...
Da sind wir hinterhängen gegangen.
Genau. Und dann waren wir erst im Tingeltangel. Ja, das war super. Und da hast du mich, glaube ich, sogar auf die Bühne geholt, weil ich dann irgendwie wahrscheinlich Ziegenbart mit dir performen musste oder so.
Damit Leute das mal sehen.
Ja. Und da muss man sagen, was mich wirklich tief beeindruckt hat, ist, dass du tatsächlich so eine Bühne alleine stundenlang bespielst, ohne müde zu werden. Dann irgendwie irgendwann mit den Leuten Bauchi-Bauchi tanzt. Das war ja damals einer deiner Signature-Moves, möchte ich fast sagen.
Ja, und muss ich wieder machen. Ja,
Am allerbeeindruckendsten fand, war, dass du am Anfang deine Setlist ausgepackt hast und irgendwie die halbe Bühne voll war mit so einer Setlist, weil du einfach alle Songs, die du anscheinend jemals geschrieben hast, auf einer Setlist dabei hast, um dann spontan auszuwählen, was du heute Abend spielst.
Das sind nur die Lieder, die ich live spiele. Ich habe nochmal eine Menge Lieder, die nicht gut live zu spielen sind. Die sind nicht auf der Liste.
Okay.
Und die Liste ist auch nur so wie mein Schmusekissen. Ich brauche das, um mich sicher zu fühlen. Ja. Und bei einem dreistündigen Abend gucke ich vielleicht viermal drauf so. Und aber auch nur, wenn ich so, ich brauche eine Anregung. Aber dann spiele ich auch nicht das Lied, auf das mein Blick fällt, sondern irgendwie erdet mich das, ja, auf die Worte zu gucken. Nur.
Du weißt sozusagen, ich habe diesen Pool und du visualisierst den dadurch, dass du die Setliste dahin legst, aber hast eigentlich schon im Kopf, was du spielen willst.
Ja, das ist fast gut zusammengefasst. Ich möchte den Abend speziell anfertigen für alle Anwesenden und ich möchte den Zustand der Schwerelosigkeit erreichen. Wenn der Abend gut läuft, dann setze ich den ganzen Raum unter Wasser und alle planschen. Und wenn der Abend nicht so optimal läuft, dann sitzen alle davor und denken, oh, das hat er schön gesungen.
Und aber ist ja auch immer noch ein okayes Outro.
Ja, selbst in meinen schlechtesten Abenden übertreffe ich alles, was die sogenannte Konkurrenz veranstaltet. Nein, aber du möchtest diesen Alpha-Zustand und deshalb werde ich auch nicht müde, weil Lieder sind eine komplett neue Realität. Die Zeit vergeht anders, wenn du Musik hörst und wenn du sie machst. Du kannst dir selbst zugucken, es ist fast eine außerkörperliche Erfahrung. Ja. Du kannst eine Welt bewohnen, die du selbst schaffst. Deshalb spiele ich so viel live, weil das der schönste Zustand ist. Diese Magie aus dem Nichts herbeizuzitieren und zu teilen. Und ja, an einem guten Abend sind alle am richtigen Ort und niemand kann irgendwas falsch machen.
Aber es ist ja auch so, dass du dann zum Teil irgendwie, sagen wir mal, sozusagen spontan, du hast mal so formuliert, ich mache Jazz mit Liedern, also dass du spontan so eine Art, jetzt mal altbacken gesprochen, Medleys aus Songs erstellst, indem du die ineinander übergehen lässt und ineinander spielst und so, wie es dir gerade in die Finger kommt oder wie es dir gerade irgendwie spontan einfällt. Und das ist ja sehr einfach, wenn man alleine tourt, weil du ja nur dir selbst verpflichtet bist. Jetzt hast du ja mit der Befreiung deiner mittlerweile nicht mehr besonders neuen, aber sehr treuen Band ein neues Album gemacht und gehst mit denen auch wieder auf Tour, da ist das ja nicht möglich.
Doch, weil die das nämlich können.
Wirklich?
Die sind alle so exzellent und die lieben es, wenn ich ihnen was vor die Füße schmeiße. Und ich habe gehört, so Bob Dylan mit seinen Musikern oder Chuck Berry mit seinen Bands, die sind ein bisschen sadistisch mit ihren Musikern. Die wechseln die Tonart oder sie spielen irgendwas, was überhaupt nicht abgesprochen war. Ja. Und wir sind liebevoll. Also die freuen sich, wenn ich sie herausfordere, wenn ich etwas von ihnen verlange oder ihnen sowas sage oder meine Karten aufdecke und sage, ja, jetzt deckt mal eure Karten auf. Und also wir spielen ein fröhliches Lied getragen und bedächtig oder wir singen machen aus einem traurigen Lied eine Abtempo-Party-Version. Also die sind so fähig und ich höre aber auch auf Anregung auf sie. Also sie rufen manchmal Lieder rein und dann singe ich das, weil unser Keyboarder Kai Dorenkamp hat Theaterwissenschaft studiert und der weiß viel mehr über so Dinge wie Katharsis oder Fünfaktstruktur und so. Jetzt aufhören, hat er einmal zu mir. Sagt er manchmal, jetzt aufhören. Und ich so, aber ich wollte noch, du hörst jetzt auf. Okay, du hast es studiert. Na gut, tschüss Leute, hey, es war super. Tschüss Regensburg, wow. Ihr wart fantastisch. Das ist mal passiert. Ich vertraue auf die Band und nein, lasst euch überraschen. Kommt auf die Tour und genießt diese Freiheit, die wir auf der Bühne haben und sie wird sich auf euch übertragen.
Aber habt ihr eine Setliste, wenn ihr spielt?
Nein. Wir besprechen aber manchmal die ersten drei Stücke des Abends.
Naja.
Aber dann beim zweiten Stück ist es vielleicht schon was anderes. Aber es ist schön, auf die Bühne zu gehen und so ein Gefühl zu haben, als wäre das jetzt geklärt. Ja. Was es nicht sein soll. Ich bin mitleide alle Musiker, die jeden Abend denselben Scheiß machen. Da kann man ja auch, weiß ich nicht.
Da ist ja auch Sicherheit. Ist auch
da
auch
kann
schön.
Man ja tausendmal Cats hintereinander spielen. Was für ein Albtraum. Könnte ich nicht, man möchte doch auch mal ein bisschen leben. Also, und vor allen Dingen will ich mich selbst unterhalten. Ich will mich auch selbst überraschen. Und hast du mal so computergedruckte Setlisten von Bands gesehen? Das dritte Stück ist die Ballade.
Ja.
Und nach dem vierten Stück gibt es eine Ansage: Hallo Regensburg.
Ja.
Und nach dem siebten Stück gibt es den Witz. Alter, das ist so schrecklich. Wie ertragen die das? Das sind auf jeden Fall stärkere Menschen als ich.
Rivers Cuomo, der hat ja Informatik studiert zwischenzeitlich und der hat jetzt sogar sich ein Programm geschrieben, das ihm Songtexte schreibt, weil er sagt, er hat gar kein Interesse mehr daran, Texte zu schreiben.
Okay, ich glaube, Rivers Cuomo ist bereit für reif für eine Intervention.
Aber ich liebe den, die machen nie eine schlechte Platte, die sind immer noch super.
Ja, das ist, was du sagst. Die meisten Visa-Fans sehen das aber anders. Und naja, aber du weißt ja auch, was man sagt. Diese Frau, die ich eben zitiert habe, hätte auch sowas sagen können. Ich wünschte, ich könnte einen Mann finden, der mich so liebt, wie ein Visa-Fan Visa hasst. Und das ist auch nicht falsch. Ja, ich fand dieses letzte Album fand ich auch ziemlich gut. Das ist ein tolles Autofahralbum.
Ja, absolut.
Ach komm, wieso haben schon ein paar Stinker abgeseilt? Also,
ich finde, denen wird viel Unrecht getan. Also es gibt ja diese.
Sowieso, aber Rivers Cuomo kommt oft so traurig rüber einfach.
Das ist doch toll.
Nein, wenn es ihn nicht glücklich macht, dann warum. Weiß ich nicht, macht er nicht Seidenmalerei oder so?
Macht er bestimmt auch, glaube ich.
Macht er bestimmt auch. Kalifornien, alles klar, die machen mit solche Sachen.
Aber ihr habt jetzt ein neues Album, oder du hast ein neues Album mit der Befreiung gemacht. Das heißt, Milieu kommt jetzt demnächst irgendwann, also ich habe hier nur stehen, dass es im Frühjahr rauskommt, das ist ja sehr vage.
Oh, wir wissen nicht, jetzt 19. April.
Ah ja, 19. April, okay, ist ja tatsächlich früher. Die aktuellste Single ist Kann kein Allein mehr und das finde ich auch sehr schön, weil das. Ich musste jetzt, wie alt bin ich jetzt, 47, habe ich geheiratet? Ich musste ungefähr 40 werden, um in einer Beziehung zu landen, in der ich gemerkt habe, dass Zusammensein eigentlich die bestmögliche aller Welten ist. Aber man muss eben auch mit den richtigen Leuten zusammen sein.
Ja, oder mit der einen Person, weil wenn du noch mit mehr Leuten zusammen bist, dann ist diese eine Person vielleicht echt sauer.
Das kommt aufs Arrangement.
Außer ihr habt das besprochen, aber auch wenn sie grünes Licht gibt, musst du auf Zwischentöne achten.
Ich meinte jetzt für alle Menschen, wenn die ihre jeweiligen Personen so, deswegen habe ich die Mehrzahl gewählt. Aber nein. Ja, also wenn man das bestmögliche Leben möglich ist, wenn man eine Person hat, mit der man ein Zusammensein zelebrieren kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde meine Formel gut, mein Reim aus diesem Song in der letzten Strophe. Ein anderer Mensch, der dich nicht reduziert, das ist die Tristesse vieler Beziehungen. Absolut. Auf Dauer, dass du das Gefühl hast, ich bin so viel weniger, als ich sein könnte.
Ja.
Allein wäre ich mehr, dann hätte ich keine Gesellschaft, ich wäre isoliert, ich wäre aus meinen vertrauten Kreisen raus, aber ich wäre mehr. Ich will, aber es gibt Möglichkeiten, mit jemandem zusammen zu sein. Da wird man multipliziert.
Ja.
Man wird aufgewertet, man lebt auf. Das ist toll.
Na. Und das finde ich, ist in diesem Song sehr schön beschrieben. Was können wir denn von dem Album noch erwarten? Wir haben ja jetzt, ich glaube, 3 Vorab-Singles gehabt, ne?
Mhm.
Du hast gesagt, es gibt so 2, 3 Polit-Songs. Der eine ist schon veröffentlicht, die anderen werden dann auf dem Album versteckt.
Ja, es gibt 2 komplette Frauennamen auf diesem Album. Die eine Frau ist ausgedacht, die andere ist real. Die reale Frau hat ein eigenes Lied. Ein Lied heißt Sophia Thiel. Ende des Titels.
Sie nicht ausgedacht.
Nicht ausgedacht und super wichtiges Lied, fantastischer Sound. Es ist ein neuer Sound für uns. Ich wollte nicht, dass es altmodisch klingt. Ich wollte kein Rock-Dad-Album machen. Aber ich wollte auch kein korruptes Elektropop-Album machen. Und also, wohin wendet man sich? Das war also ein ziemlich langwieriger Prozess, eine Aufnahmeart zu finden. Unser Weg war, dass wir live aufgenommen haben und das dann einem jungen Genie gegeben haben, namens Daniel Schmidt. Der war gerade beim Eurovision Song Contest Vorentscheid unter seinem Künstlernamen 99. Das ist ein brillanter, junger Künstler. Ich finde ihn buchstäblich genial. Er schreibt selbst Songs, er kann alle Instrumente spielen, er lernt Produktion seit er 13 ist. Er kann also alles irgendwie. Ja. Also wir haben unsere perfekten Aufnahmen, haben wir ihm so einfach vor die Füße geschmissen und so und gesagt, ja, hier, mach das genauso, aber besser. Naja, und das Album ist ein bisschen das Ergebnis. Sophia Thiel zum Beispiel hat einen feinen urbanen Cocktail-Funk-Sound, der einfach ideal ist für diese Welt. Und bei Sophia Thiel, ich hatte einen Fernsehkanal, der Sophia Thiel hieß. Ich hatte 120 Fernsehkanäle und ein Kanal hieß Sophia Thiel. Und das war der erste Kanal, der noch einer Person benannt wurde. Ich konnte es nicht glauben. Und ich dachte, wieso heißt der Kanal wie eine Frau?
Ja.
Und das Erste, was ich von ihr gesehen habe, ist, dass sie eine App-Crunch-Challenge macht mit einem Fitnessstudio-Leiter, der gar nicht wusste, wie glücklich ihm geschah, dass er jetzt diese ganze Promo und diese ganze Exponierung hat und so. Er guckte mal unglaublich in die Kamera und grinste. Ich bin wirklich hier und 100.000 Leute sehen, also ich habe bestimmt 10 neue Fitnessstudio-Abonnenten kriegen. Wow, ich habe es geschafft. Und dann Sophia Thiel war dann so daneben, okay, dann mache ich jetzt einfach mal 10 Crunches. Und er so, ja, genau.
Ja.
Das ist eine tolle Übung für deine Bauchmuskeln. Und ich so, okay, gleich passiert bestimmt noch was. Und dann machen die das. Und dann machen die das nochmal. Und ich denke, Entertainment hat sich verändert. Und dann fiel mir aber auf, dass das erste Mal Sophia Thiel in die Kamera schaute. Diese Frau ist unendlich traurig. Wenn ich es nicht besser wüsste, ich meine, sie hat es ja geschafft, sie hat einen eigenen Fernsehkanal, würde ich sagen, sie ist verzweifelt. Ich würde sagen, sie ist eine Gefangene. Ich würde sagen, das sind die traurigsten, verzweifeltesten Augen, die ich je gesehen habe. Nils, das konnte ich sagen, weil ich ein super einfühlsamer Mensch bin.
Naja, absolut. Aber wieso heißt das Lied nicht die traurigen Augen von Sophia Thiel?
Und dann sie an, 3 Monate später kam ihr Zusammenbruch, ihr Rückzug.
Ja.
Ich dachte mir, fucking Bernd, fucking Begemann, du hörst das geheime Atmen der Welt. Du bist so weise. Davon handelt dieses Lied ein bisschen, aber ich identifiziere mich mit ihr. Erfinde eine Story, die den Schmerz ersetzt. Das ist eine Schlüsselzeile aus dem Lied. Und fällt dir auf, dass all diese erfolgreichen Influencer, all diese neuen digitalen Stars, die haben alle sowas wie eine Superhelden-Herkunftsgeschichte, die man in 1, 2, höchstens 2 Sätzen zusammenfassen kann. Also er ist von einer radioaktiven Spinne gebissen worden und Sophia Thiels Geschichte war, ja, sie war moppelig und dann hat sie an sich gearbeitet und ihren Traum geglaubt und jetzt ist sie nicht mehr moppelig.
Ja.
Das ist ihre Superhelden-Entstehungsgeschichte. Und alle haben das. Und okay, das ist mir nur gerade eingefallen, das hat keinen tieferen Sinn.
Aber ist denn, ich finde es interessant, wenn du vor allem jetzt sagst, dass Sophia Thiel eher so in so eine Cocktail-Funk-Richtung geht. Es ist ja musikalisch schon immer sehr breit gefächert, was du mit der Befreiung machst. Ne? Also ich finde ja, dass
wir sind Popmusikfans. Ja. Wir fühlen uns keinem Genre verpflichtet, sondern dem heiteren Tandaradei. Und das macht zu viel Spaß, alles zu spielen. Du hast eine Band, die alles spielen kann. Ja. Du hast ein modernes Publikum 2024, das nicht mehr ausschließlich eine Richtung hört. Es wäre absurd, sich selbst in Ketten zu legen.
Warum heißt das Album Milieu?
Weil unser Bandname ist schon so lang. Und unser letztes richtiges Bandalbum hieß Eine kurze Liste mit Forderungen, ja, was ein super cleverer Titel ist.
Ja.
Aber du hast diesen langen Bandnamen, Bernd Begemann und die Befragung, Eine kurze Liste mit Forderungen. In der Zeit bist du schon im Bergedorf. Also, das ist echt zu lang.
Aber das ist auch so eine Ende 80er, Anfang 90er Geschichte mit den langen Bandnamen. Wir fanden das damals mal eine Zeit lang auch immer mega cool. Also so wie Ost von Suppenwürfel machen Krebs, die es ja jetzt auch wieder gibt.
Ja, weil es Spaß macht aufzutreten, ja, und weil du da mal weg von zu Hause bist. Und dafür würdest du sogar draufzahlen.
Damals gab es eine Band, die hieß Rasende Leichenbeschauer.
Ja.
Die waren auch so eine ungarische Band.
Du siehst einen Bandnamen wie Rasende Leichenbeschauer und denkst, das wird ein lustiger Abend. Ja. Da gehe ich mal hin.
Ja, das stimmt, absolut.
Unser Bassist Ben Schado hatte mal eine Band, die hatte folgenden Namen, und zwar, Klammer auf, der Name ist so lang, den kann sich eh keiner merken. Das ist ein echter Bandname. Ja. Ben hat in dieser Band gespielt und sie hatten einen Radiohit in Norddeutschland mit einem Song namens Die AKN kommt. Die AKN ist die Regionalbahn, die nie kommt. Also gefühlt nie kommt.
Es gab damals auch eine Band in Düsseldorf, die hieß Der Bassist ist ein Arschloch. Und das war
ja, das ist nicht, meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist es, der Schlagzeuger aber von mir aus. Und er ist dann ausgestiegen, wundert mich nicht. Meine Erfahrung mit Bassisten ist folgende. Bassisten halten sich für die Gentlemen des Rock. Bassisten haben so einen überhöhten Kulturanspruch und haben deshalb so Hobbys gehegt wie Whisky-Kenner. Oder du willst irgendwie die Stadt verlassen und dein Bassist sagt, ich habe um die Ecke ein paar echt interessante Schuhe gesehen. Also schwer zu ertragen.
Es gibt natürlich auch ein sehr schönes Lied von dir darüber, der Keyboarder kommt nicht mehr.
Ja, unsere Band ist am Ende.
Unsere Band ist am Ende, sehr, sehr lustig.
Oh, was sich Menschen antun. Aber trotzdem, über ihre Bandzeit reden die meisten Leute so gerne wie Veteranen über den Krieg.
Weil auf das Tour gehen der lustigste Ausnahmezustand der Welt ist.
Ja, und auch weil das emotional so eine eindrückliche Zeit ist. Ob es Krieg ist oder eine Tour durch Niederösterreich. Du hast intensive Dinge gefühlt.
Ja. Jetzt, ihr geht auch auf Tour, ne? Wenn das Album rauskommt, bist du mit der Befreiung auch in allen wichtigen Städten auf den Bühnen
dafür zu entdecken. Sind wir gebaut. Nicht gut für die Veranstalter, weil wir brauchen 4 Einzelzimmer, weil wir doch sehr verschroben sind.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich würde auch auf kein Zimmer mehr zusammengehen.
Himmel, Herrgott. Und ich habe auch eine Schlafapnoe-Maske.
Stimmt, habe ich gelesen.
Oh, Alter, aber seitdem ist mein Leben ein Traum und ich schlafe 12 Stunden durch und fühle mich hinterher ausgeruht. Und vorher habe ich mich gefühlt wie ausgekotzt. Also ich kann nur jedem empfehlen, der Schlafprobleme hat oder der oft zur Toilette muss nachts. Ja. Geht mal in ein Schlaflabor, es ist alles gratis, weil wir in Deutschland leben. Fantastisches Land, ihr kriegt alles nachgeschmissen, nutzt es aus. Lasst euch ein Schlaflabor verschreiben, wenn ihr Schlafstörungen habt oder nicht ausgeruht seid morgens. Nehmt diese blöde Schlafapnoe-Maske und lebt auf.
Also ich schlafe auch sehr schlecht. Ich werde auch oft wach nachts irgendwie und liege dann wach. Aber ich frage mich immer, ob ich in einem Schlaflabor überhaupt schlafen könnte. Also weil diese Laborsituation.
Ja. Guter Punkt. In dem ersten Schlaflabor, wo ich war, konnte ich nicht schlafen. Ja. Es war zu klinisch.
Ja.
Dann bin ich in ein anderes Schlaflabor gegangen, das war mehr wie so ein Hotelzimmer. Und Hotelzimmer kenne ich, ja. Hotelzimmern vertraue ich, sofort ausgeknipst wie eine Lampe.
Ja.
Erkundige dich, die haben ja heutzutage Webseiten, wo ein nettes Ambiente ist. Wenn das so ein steriles Ambiente ist und du bist tatsächlich verdrahtet und hast Elektroden geklebt. Aber wenn du schlecht schläfst, bitte mach das, Nils. Deine Lebenserwartung verlängert sich um 5 bis 10 Jahre. Ohne Scheiß.
Ich stelle mir auch immer vor, dass sie in so einem Schlaflabor, da in einem Raum, wo ich schlafe, dann so ein Spiegel ist, hinter dem so Wissenschaftler stehen und mich die ganze Nacht beobachten, während ich schlafe.
Heute Nacht tauschen wir ihn aus. Vielleicht ist das passiert, Nils.
Okay,
aber es ist zu meinem Besten. Und zum Besten aller Menschen. Wir sind hier, um euch zu helfen.
Dann machen wir zum Abschluss für heute noch den ultimativen Test, ob du ausgetauscht wurdest. Weil das Schöne, ich habe es ja am Anfang gesagt, dass wir uns damals irgendwie in Hamburg, als ich mal eine Zeit in Hamburg gelebt habe, da hast du auch noch mitten in Hamburg gelebt.
Ja.
Das war ja da an der Schanze, hinter der Schanze.
Sega Dreamcast, unübertroffen. Ja. Als die Sega Dreamcast gestorben ist, ist auch etwas in mir gestorben.
Und zwar ein Dream.
Das hätte echt nie passieren dürfen. Das war die überlegene Konsole. Und all die Spackos kaufen sich PlayStation 2.
Ja.
Oh, ich bin so genervt. Immer noch. Bin immer noch genervt. Das war ein großes Unrecht.
Und da haben wir uns immer für Nacht-Durchzock-Sessions bei dir getroffen, um Dreamcast zu spielen. Und da habe ich immer Samba de Amigo mitgebracht.
Das war so nett. Du warst ja an der Quelle.
Ja.
Und du hast immer diese geilen neuen Sachen gebracht. Du hattest auch als erster einen Gameboy und hast uns Tony Hawk gezeigt. Wollt ihr mal sehen? Echt wie so ein schmutziger Onkel auf dem Spielplatz. Wollt ihr mal sehen, was ich hier
nur,
habe?
Ich wollte nur, dass ihr mich mögt. Ich wollte nur so cool wie ihr seid.
Das ist aber auch der richtige Weg. Ich habe seitdem auch sehr viele Freunde gekauft. Anders geht das gar nicht.
Nee, anders geht das nicht. Aber das war schön. Das war ein, sagen wir, der Amigo war ein Spiel, für das es Rassel-Controller gab, Maraca-Controller.
War das toll. Jetzt aus heutiger Sicht war es wahrscheinlich ein rassistisches Spiel, kulturelle Aneignung.
Ja.
Jemand hat mir mal erzählt, also ein super sozial bewegter Typ, sozialer Gerechtigkeitskrieger, das äußere ich jetzt hier in der sozialen Gerechtigkeitshauptstadt, hat mir mal erklärt, welche Perkussionsinstrumente man benutzen darf und welche nicht.
Ja, das ist natürlich Kappes.
Und ich finde, der Typ ist ein, Leute, die das nötig haben, das auseinanderzuklamüsern, sind zutiefst unsichere Menschen, die die idiotischsten Regeln brauchen und auf deren Einhaltung pochen und uns davon abhalten, uns mit wirklich dringenden Fragen der Gerechtigkeit und der Kommunikation zu beschäftigen. Das nur am Rande.
Ja.
Jedenfalls, du kommst mit diesen Rasseln. Wenn wir jetzt noch Sombreros aufgehabt hätten, komm, dann wäre es aber rassistisch
das
gewesen.
Stimmt, aber
haben wir nicht gemacht,
nee.
Weil wir damals schon so viel Feingefühl hatten. Das war wundervoll.
Ja.
Und man war das nicht auch so mit so einer, mit so zwei Sensoren und da musste man so Limbo tanzen und sich so.
Nee, man musste so immer so Posen mit den Armen machen.
Ja.
Linker Arm hoch, rechter Arm runter und so. Und dann musste man immer im Takt rasseln.
Das war toll, aber dann, ich mochte mehr die Spiele, wo man sich nicht bewegen musste.
Ja, Virtual Tennis haben wir, glaube ich, immer viel gespielt. Ne?
Virtual Tennis auf der Sega Dreamcast, auch wenn man das Spiel an sich Tennis hasst.
Ja.
Was für ein geniales Spiel.
Ja.
Keine Begegnung für die andere. Echte Skills. Echte Reaktion, 1:1, Umsetzung von allem, was man gedankenschnell drückt. Ah, oh, toll.
Es war schön gewesen. Lieber Bernd, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir gewesen bist. Es ist immer eine Freude, dich wiederzusehen und über alles zu sprechen, über das man sprechen kann.
Danke für die Einladung. Besuch mich jederzeit in Hamburg. Ich wohne jetzt super elegisch hinter dem Tierpark, fast direkt in einem Naturschutzgebiet.
Ja.
Ich habe eine Loggia. Lass uns Tee trinken die Tage.
Ja,
das war eine Freude.
Komm ich vorbei. Viel Erfolg mit dem Album Milieu, Bernd Begemann und die Befreiung. Unbedingt hören, unbedingt die Tour besuchen. Wir hören uns wieder hier bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Und dann gibt es was ganz Besonderes. Deswegen, liebe Leute, bleibt unbedingt dabei. Ich freue mich, euch nächstes Mal wieder hier zu hören. Vielen Dank an Paula, die war heute unsere Producerin. Danke, Bernd, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.